herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Parod FM News. Viel Spass!
Hallo zusammen zu unserer heutigen Ausgabe von Parod FM News vom 3. Mai 2012. Heute wieder mit interessanten Themen und ich möchte gleich meine Mitmoderatoren begrüßen. Da ist wie immer Dönis Simone. Hallo Dönis.
Hallo.
Und Thomas Bruder. Hallo Thomas.
Hallo zusammen.
Als Gäste haben wir heute Stefan Töni.
Hallo.
Und Raphael Herzog. Hallo Raphael.
Hallo.
Dann kommen wir gleich zu unserem ersten Thema, der Bundesparteitag der Piratenpartei Deutschland. Ja, da gab es viele Neuigkeiten, wir haben vieles in den Medien gehört, aber jetzt haben wir Stefan Töni hier, der für die Piratenpartei als Abgesandter dort war. Wir freuen uns, dass er uns etwas darüber berichten kann. Stefan, wie war es? Ist die Piratenpartei Deutschland besser organisiert für die Piratenversammlung als die Piratenpartei Schweiz?
Ja, auf jeden Fall. Also die Organisation ist größer aufgebaut. Man kann das zum Beispiel daran erkennen, es gibt 5 Versammlungsleiter, die sich jeweils abwechseln. Aber zum Ende waren trotzdem alle 5 erschöpft. Also bei 1500 Leuten im Saal muss der Versammlungsleiter ziemlich auf Draht sein.
Aber wie war es organisatorisch? Also haben die wirklich ein Organisationsteam von vielleicht 100 Leuten, wenn sie 1500 Mitglieder empfangen wollen?
Ja, ich schätze, das sind um die 100 Orgas dort waren. Es ist auch interessant, sie hatten über 100 Wahlhelfer insgesamt. Und Orgas Versammlungsleitung, Antragsbüro war gigantisch. Natürlich Presselotsen.
Und auch Gäste? Also hast du das Gefühl, dass du dort willkommen warst, dass man sich um dich gekümmert hat?
Ja, sehr. Also es waren zwar nur wenige internationale Gäste dort, aber es gab viel zu diskutieren und wir wurden sehr gut bedient.
Gibt's jetzt eigentlich ein Resultat? Heißt das jetzt Neumünster oder Neubings?
Neubingster ist, glaube ich, die offizielle Bezeichnung.
Ah, Neubingster, okay.
Könnte ich noch den Hintergrund erfahren? Was ist der Unterschied zwischen Neumünster und Neubingster?
Also die Stadt, wo es stattgefunden hat, die heißt Neumünster. Aber es ist Tradition, dass ein Bundesparteitag seit Bingen hat er irgendwas mit Bings zu tun und darum heißt dieser eben Neubingster.
Ja, und Offenbach hat zum Beispiel Offenbings geheißen. Also die machen sich einen Spaß daraus, alle Ortschaften irgendwie mit Bings zu ändern.
Welche internationalen Gäste waren denn da?
Da war Sven Clément und Jerry Weyer von der PP Luxemburg, Lola Voronina, Chairwoman von der PPI, natürlich der internationale Koordinator der Deutschen Piratenpartei, Gregory Engels.
Er ist übrigens auch Co-Chairman von der PPI.
Dann war noch der Georg Sinn da. Ich glaube, er ist nicht mehr, aber er war mal Präsident der Pirates Without Borders. Und wer fehlt noch? Ah, der Dosotz, dessen Namen ich nicht aussprechen kann.
Ja, also eine illustre Runde. Was habt ihr denn so diskutiert, ihr Gäste? Also ich nehme an, ihr hattet nicht Mitspracherecht bei den Abstimmungen, habt einfach sonst diskutiert und ausgetauscht. Was war so Thema?
Ja, also die meisten hatten schon Stimmrecht, weil die meisten sind entweder Deutsche oder wohnen in Deutschland. Ich leider nicht. Und diskutiert haben wir vor allem über das, was gerade aktuell auf der Bühne geschah, aber auch über andere Themen, wie zum Beispiel die PPEU.
Was ist denn bei der PPEU aktuell?
Ja, also dort ist die große Diskussion, ob man die einzelnen Piraten als Mitglieder haben will oder lieber nur die Piratenparteien oder vielleicht auch beides. Diese Diskussion wird jetzt schon eine ganze Weile über Mailinglisten geführt. Zusätzlich stellt sich jetzt die Frage nach einem europäischen Programm, vor allem in Anbetracht der Europawahlen, die in 20 Monaten stattfinden.
Hast du das Gefühl, dass die langsam zu einem Ergebnis kommen? Also sieht es danach aus, dass, wenn ich richtig informiert bin, werden sich die PPEU-Leute am 9.10. Juni an der Piratenversammlung in Aarau treffen, werden die bis dahin zu einem Konsens kommen oder denkst du, dass da noch sehr viel mehr Verhandlungen notwendig sind?
Ich glaube, da wird auch in Aarau noch einiges Wasser die Aare hinunterfließen müssen, damit da ein Konsens zustande kommt.
Also es sieht nicht danach aus, dass man eigentlich schon auf eine gemeinsame Position zusegeln würde.
Nein, das Einzige, was es gibt, ist eine Art Plan, wie man zu einem europäischen Programm kommen könnte. Aber auch der ist erst ein Plan, steht auf sehr wackeligen Füßen und man war sich auch in diesem Punkt nicht besonders einig.
Dann würde mich noch interessieren, du hast ja angesprochen, dass ihr diskutiert habt, was auf der Bühne und was so diskutiert wurde. Wie hast du das wahrgenommen? In den Medien wurde transportiert, dass die Piraten im Saal nicht so Freude darüber hatten, rund um den Personenkult. Also in den Medien ist ja Marina Weißband sehr prominent vom Parteitag transportiert worden, andere Redner nicht so. Wie hat das auf dich gewirkt? Also dass gerade bei einigen wenigen alle Medien draufgeschaut haben und bei sehr vielen anderen, ja, hat es kaum jemanden interessiert.
Also aus der Sicht des Publikums war es so, dass recht viele Piraten sich hervorgetan haben. Es war jetzt nicht die eine Rede von dem Piraten, die alle mitgerissen hat, sondern es waren verschiedene Punkte, an denen man Einigkeit demonstriert hat.
Also ist dieser Eindruck, den über den Medien rübergekommen hat, doch ein wenig einseitig?
Ja, auf jeden Fall. Also das Beeindruckendste fand ich die Rede, die niemand hören wollte. Und zwar von einem, der sich als Vorstandsmitglied beworben hat. Und von dem haben viele gesagt, er sei ein Nazi. Und als der dann zu reden angefangen hat, sind 500 Leute aus dem Saal gelaufen. Weil man muss sich das vorstellen, das ist nicht so einfach, wenn sich da 500 Leute in Bewegung setzen. Und es ist dann tatsächlich, es hat eine Minute gedauert, aber es sind tatsächlich viele, viele Leute rausgelaufen und dann auch gleich wieder reingekommen, als er fertig war. Also das Symbol war sehr, sehr mächtig.
Apropos rechts, ich habe irgendwas gehört von Sat1. Die sollen da so ein Nazi-Schiff reingetragen haben und das gefilmt haben, ist es wahr? Hast du das mitgekriegt?
Ich habe nichts solches gesehen.
Okay, weil auf Twitter hat da wer gesagt, dass Sat1 echt so ein Schiff mit Nazi-Parolen und sowas mit reingenommen habe und das dann im Saal gefilmt habe. Und da war ja auch Forderung, dass das vor dem Presserat soll und so weiter.
Ah, ich erinnere mich, die Versammlungsleitung hat zu dem Thema irgendwas gesagt. Aber ich glaube, das war am anderen Ende des Saals.
Ja, und wie hast du dann die Beschlüsse so wahrgenommen? War es für dich nachvollziehbar, dass der Vorstand, wie er jetzt zusammengesetzt ist, gewählt wurde?
Ja, es war eigentlich von mir aus gesehen keine großen Überraschungen dabei. Es war sehr vorhersehbar mit ganz kleinen Ausnahmen.
Was hat dich überrascht?
Ja, dass zum Beispiel Julia Schramm, nachdem sie als Vorsitzende und als stellvertretende Vorsitzende nicht gewählt wurde, dann als Beisitzerin doch noch gewählt wurde, da war ich einigermaßen überrascht.
Ja, wenn wir gerade bei Julia Schramm sind, denkst du, dass die Vertretung der Frauen in der Piratenpartei Deutschland sich stark von derjenigen in der Schweizer Piratenpartei unterscheidet?
Nein, eigentlich nicht. Und man kann das auch so beschreiben, ich glaube nicht, dass da eine Frauenfeindlichkeit war, eher das Gegenteil. Also man ist zu denjenigen, die sich als Frauen da reinwagen, eher freundlich.
Das freut uns natürlich zu hören, weil in den Medien kommt das leider in letzter Zeit etwas anders rüber. Wie war eigentlich das Verhältnis der Piraten vor Ort zu den Medien? Also denkst du, dass da in der Zwischenzeit durch eben etwas negativere Berichterstattungen auch eine gewisse Distanz entstanden ist? Also dass die Mitglieder vielleicht ja nicht gerade sich die ganze Zeit über die Schulter schauen lassen wollen?
Ja, das war sehr deutlich zu spüren. Vor allem, als es dann zu den Wahlen kam, konnte man sehr laut die Forderung hören, jetzt doch bitte alle Kameras aus dem Saal zu entfernen. Und aus meiner Sicht nicht so ganz berechtigt, wenn man da am Rande vom Saal irgendetwas aufzeichnet, dann kann man wahrscheinlich da nicht sehen, wer was wählt. Und da war man etwas sehr rigoros für meinen Geschmack.
Gibt's noch sonst Eindrücke, die du hattest, die du uns mitteilen wolltest?
Ja, also die ganze Versammlungsorganisation, die war von mir aus gesehen phänomenal. Also das von der Versammlungsleitung über das Antragsbüro, über die Wahlleitung, das hat alles sehr, sehr gut geklappt.
Gibt's etwas, was wir übernehmen sollten?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar sollten wir die Enthaltung abschaffen, weil sie hatten nirgends Enthaltung und ich hatte nicht das Gefühl, dass jetzt etwas gefehlt hätte.
Ja gut, bei absolutem Mehr ist es ja wichtig.
Ja, aber da kann man die Nein-Karte aufhalten, weil eine Enthaltung ist dort faktisch ein Nein.
Auf jeden Fall würde es die Verfahren doch ein wenig beschleunigen und vereinfachen, hast du sicher recht. Also eine Überlegung ist es wert.
Gab es sonst noch was?
Ah, ein Punkt habe ich noch. Bringt uns bessere Reden. Bringt uns flammende Reden. Bringt uns etwas, für das es sich zu klatschen lohnt und aufzustehen lohnt.
Das ist mal ein fantastischer Aufruf. Also für die nächste Piratenversammlung rufen wir zu feurigen Rednern und großartiger Begeisterung auf. Besten Dank bei Stefan Töni für diesen Bericht aus Neumünster. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Das ist News aus der Partei, und zwar Wahlen für parteiinterne Posten. Der Vorstand hat einige Posten besetzt. Thomas, kannst du uns da irgendetwas erzählen?
Ja, wir haben verschiedene AG-Posten, die der Vorstand wählen muss, besetzt. Darunter den neuen Pressesprecher, den Security and Privacy Officer, einen Chefredaktor und zwei internationale Koordinatoren. Also waren sehr, sehr fleißig. Von den internationalen Koordinatoren ist auch einer da, lustigerweise. Das heißt, eigentlich bis auf den einen internationalen Koordinator sind hier alle anwesend. Da gehen wir schnell nochmals durch. Also als neuer Pressesprecher gewählt ist Denis Simonet. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank, es kam so unerwartet.
Ja, war eine ganz tolle Wahlkampagne, die du da gefahren hast. Wie fühlt man sich so als neuer Pressesprecher?
Ja, ich war ja zuerst enttäuscht, dass ihr mein zweites Ich nicht zugelassen habt. Aber dennoch bin ich jetzt natürlich glücklich, dass die Wahl auf mich gefallen ist und nicht auf meine zweite Persönlichkeit. Ich bin sicher, das wird Spaß machen, weil Medienarbeit habe ich ja immer gerne gemacht. Und bisher kam man gar nicht so viel, aber ich hoffe mal, das ändert sich noch.
Kannst du es noch kurz sagen, was eigentlich die Aufgabe eines Mediensprechers ist?
Ja, mit den Medien zu sprechen, oder?
Und was, wo, wie, warum?
Ja, also grundsätzlich ist ja die Erkenntnis mal, Medien, die kommen mit Anfragen, andererseits wollen wir ja die Medien beliefern. Das Ganze muss irgendwie strukturiert sein, also die Medien müssen da einen gewohnten Weg gehen können, also immer wieder gleich gehen, und es ist natürlich vom Vorteil, wenn dem Vorstand da etwas Last abgenommen wird, wenn eine Arbeitsgruppe, eben die Presse AG, da auch die Pressearbeit übernehmen kann, und dass die Medien eigentlich nur noch an den Vorstand gelangen, wenn sie das auch wirklich wollen, beziehungsweise wenn auch wirklich der Vorstand gefragt ist. Und mit Vorstand meinen die Medien natürlich sehr oft den Präsidenten. Das heißt, eigentlich sind wir so eine Art Entlastung für Thomas. Kann man das so sagen, Thomas?
Nein.
Nicht?
Nein.
Warum nicht?
Das schaffe ich schon selber.
Ah ja?
Ja. Also das Umverteilen der Interviews, das versuche ich schon selbst, aber natürlich ist es so, dass der Pressesprecher ein Filter sein sollte. Leider ist es aber tatsächlich so, dass die Leute eher dazu übergehen, direkt mich anzurufen, weil ich ja jetzt die Telefonnummer auf der Webseite habe, weil die Medien das wollten. Also eigentlich war das sehr unklug. Eigentlich sollten wir auf der Webseite alle Kontaktangaben entfernen und nur noch die Pressekontakte angeben.
Da bin ich gleicher Meinung, und ich habe natürlich von der Theorie geredet, nicht von der Praxis aktuell. Das müssen wir unbedingt ändern.
Ja, ich denke, da wird auch die AG-Presse und Relationen einen genauen Blick auf die Webseite werfen, womit wir auch gleich zum nächsten Job kommen, nämlich der Chefredaktor, der Chef über die Webseite ist. Herzlichen Glückwunsch, Raphael, du bist ja neuer Chefredaktor.
Ja, guten Tag, und ich nehme die Wahl also an.
Herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch.
Was ist dein Ziel?
Nun, mein Ziel ist, in erster Linie, die Webseite war oder ist in vielen Fällen nicht aktuell, zu wenig aktuell. Wir haben zu wenige Inhalte im Politblog. Das sind Dinge, die man dringend korrigieren sollte. Weiter geht es um die fremdsprachigen Webseiten, in erster Linie Französisch, die heute nicht schlecht läuft, aber auch hier könnte es besser sein. Die Übersetzungen könnten schneller da sein. Und die italienische Webseite, die ist ja praktisch nicht existent. Das müssen wir dringend ändern.
Da gibt's natürlich schöne News, und zwar die Piratenpartei Tessin ist ja in der Gründung. Und wenn sie es diesmal schaffen, die Statuten richtig hinzukriegen, dann gibt es die auch sogar bald.
Das hoffen wir natürlich sehr. Für die französischsprachige Webseite tut sich auch etwas. Es gibt eine überkantonale Bewegung, die die Webseite verbessern will oder besten mehr überkantonale Inhalte publizieren will. Und wir hoffen sehr, dass die eng mit der AGPR zusammenarbeiten werden. Okay, dann gibt's einen neuen alten Security and Privacy Officer. Der ist aber leider jetzt schon verschwunden. Stefan Töni wurde wieder gewählt. Ganz knapp in einer Kampfwahl. War sehr spannend. Und das Ziel von ihm ist natürlich, einen gleichsicheren Service von unserer Infrastruktur zu erhalten, wie das bisher war. Er ist also verantwortlich dafür, wie unsere Infrastruktur gesichert wird, also über unsere SSL-Zertifikate bis zu wer wo Zugriff hat. Dafür ist er verantwortlich. Und dann noch zum Schluss haben wir zwei internationale Koordinatoren gewählt. Zum einen gab es eine Wiederwahl. Silvan Gebhardt wurde wiedergewählt. Er war bereits internationaler Koordinator und neu dazu auch noch Stefan Töni. Er hat uns ja gerade von Neumünster berichtet. Das war sein erster Trip als internationaler Koordinator und hat sich auch schon sehr gut eingeführt. Ich denke, das war's mehr oder weniger zu den neuen Posten. Gibt's noch Fragen?
Ja, also mich würde interessieren, das sind einfach Posten, die nicht vom Piratenversammlung gewählt werden, sondern vom Vorstand, weil...
Diese Posten sind definiert in den AG-Reglementen und die AG-Reglemente wurden vom Vorstand erstellt und darum ist der Vorstand dafür zuständig. Die wurden nicht von der Piratenversammlung gegründet, sondern die sind auf Initiative des Vorstandes gegründet worden.
Liebe Zuhörer, noch eine kurze Erklärung. AG sind Arbeitsgruppen.
Stimmt, nicht Aktiengesellschaft. Arbeitsgruppen. Tut mir leid.
Also es geht letztlich um die größere Flexibilität und dass es eigentlich ein Auftrag des Vorstandes ist, diese Aufträge durchzuführen, und man wählt Leute, damit sie das im Auftrag des Vorstands auch tatsächlich tun.
Genau, also sind unser Ziel ist, Leute auf diese Posten zu heben, die diesen Posten auch sinnvoll ausüben. Also gerade bei den internationalen Koordinatoren, die sind im Prinzip ein verlängerter Arm des Vorstands, die halt nicht immer überall hinreisen können oder wollen, und dadurch können sie halt internationale Verknüpfungen machen, die auch auf dauerhaft halten.
Und ganz persönlich interessiert mich jetzt, der Vorstand hat nicht vor, den Leiter der AG Parrot FM vom Podcast zu wählen. Da sind wir immer noch unabhängig.
Ja, das Pflichtenheft der AG Podcast ist sehr autonom.
Da bin ich aber froh.
Ja, da sind wir sehr glücklich darüber. Wir können lästern, Michael, juhu.
Zum Glück. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Das wäre News aus der Politik. Und zwar ist die Piratenpartei Schweiz dabei bei der Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die Initiative ist ja eben lanciert worden und wie ich da mitbekommen habe, ist der Raphael Herzog eben ganz aktiv dabei. Kannst du uns etwas erzählen? Wie läuft es mit der Initiative?
Nun, wie es läuft mit der Unterschriftensammlung, das ist natürlich noch viel zu früh, um da etwas zu sagen. Wir sind noch nicht einmal 2 Wochen am Unterschriftensammeln. Da habe ich keine genaueren Informationen. Ich war allerdings am 1. Mai auf dem 1. Mai-Fest in Zürich. Dort ist es nicht schlecht gelaufen, obwohl es eigentlich ja sozusagen Feindesgebiet war. Weil die Leute, die dort am 1. Mai an das Fest gehen, die haben momentan eher eigentlich die Mindestlohninitiative im Kopf als so etwas, ich sage mal, Verrücktes wie die wie ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Ich habe ja gesehen, du hast bei Balthasar Glättli, Grüner Nationalrat, einen Kommentar geschrieben und da etwas von 2500 Franken richtiggestellt. Kannst du das nochmal erklären?
Nun, die Initiative nennt keine Zahl, wie hoch das Grundeinkommen sein soll. Das Initiativkomitee hat sich jetzt dafür entschieden, mal die 2500 Franken zu nehmen, damit man etwas konkreter reden kann als einfach, ja, es ist halt genug. Diese Zahl orientiert sich an maximalen AHV-Satz, der heute 2320 beträgt und vom Bund, also von der AHV, statistisch ermittelt ein Existenzminimum darstellt, das jemand braucht, um leben zu können.
Also ihr sagt eigentlich grundsätzlich, jeder soll 2500 Franken jeden Monat erhalten.
Richtig, und das ist ebenfalls ein Platzhalter, Kinder einen Viertel. So bin ich dann auch auf die errechnete Zahl gekommen, als ich ihm in dem Kommentar vorgerechnet habe, was so eine vierköpfige Familie kriegt.
Gab es noch andere Punkte, wo du fandst, er hat nicht recht?
Ja, da gab es einige. Also ein wichtiger Punkt ist mal sicher, was häufig, das ist mir auch in der Arena aufgefallen, häufig reden die Leute von einem Entweder-Oder. Also entweder arbeiten oder bedingungsloses Grundeinkommen. Ein wichtiger Punkt ist sicher auch die Sozialleistungen. Da ist es natürlich so, dass das Grundeinkommen Sozialleistungen ersetzen kann und wird, aber nur bis zu seiner Höhe. Das heißt, ein Invalide, der jetzt einfach nun mal mehr Auslagen hat, der kriegt weiterhin zusätzlich IV.
Das mit dem Entweder-Oder würde mich aber doch noch kurz interessieren. Also was ist jetzt daran genau falsch?
Nun, sehr bezeichnend fand ich eigentlich ziemlich am Anfang der Arena die Frage an die jungen Leute im Studio, die meiner Meinung nach falsch gestellt war. Er hat nämlich gefragt, ja, was möchtet ihr lieber, eine Lehre machen oder ein bedingungsloses Grundeinkommen kassieren? Die Meinung ist selbstverständlich beides. Auf der anderen Seite muss man natürlich in der Argumentation beachten, dass Grundeinkommen muss genug sein, dass es ohne Arbeit reicht. Also das immer mal wieder hineinzubringen, die Ansicht, dass jemand gar nicht arbeitet und dann mal schauen, wie sieht das dann mit den Zahlen aus, das muss man tatsächlich immer wieder machen.
Das sicher zum inhaltlichen Aspekt der Initiative. Jetzt noch eine andere Frage zum Durchführung dieser Initiative. Es sind ja 100.000 Unterschriften innerhalb von 18 Monaten notwendig. Wie hast du das auf der Straße wahrgenommen? Du warst jetzt am 1. Mai-Fest. Du hast gesagt, das ist zwar Enemy Territory, aber trotzdem waren die Leute doch bereit zu unterschreiben. Wie muss man argumentieren, wenn man jemandem so einen Unterschriftenbogen unter die Nase hält?
Nun, erstmal sollte man natürlich die ganze Theorie dahinter intus haben und eigentlich aus der Pistole geschossen bringen können. Die erste Frage, die üblicherweise kommt, ist, ja, wie bezahlen wir das? Das muss man also wirklich intus haben. Ein weiterer wichtiger Punkt, der mir aufgefallen ist, viele Leute sind sehr skeptisch, finden es aber eine gute Idee, so grundsätzlich. Also, ich wurde häufig so, hatte ich völlig unsichere Leute vor mir, die sich das nicht wirklich vorstellen konnten, die aber das Gefühl hatten, irgendwie, doch, das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. In dem Moment hatte ich die Unterschrift meistens im Sack. Und zwar dann mit dem Argument, es geht jetzt hauptsächlich darum, die Diskussion anzukurbeln. Und das können wir am besten, wenn wir schnell die 100.000 Unterschriften haben. Nein sagen kannst du dann immer noch. Und das war in den meisten Fällen, war das dann die Unterschrift in der Situation.
Bei wem hattest du das Gefühl, dass die Unterschrift leichter oder schwerer kommt? Also irgendwie Männer, Frauen, alt, jung, Studenten, Arbeiter?
Völlig verschieden. Also ähnlich, wie man es auch schon beim Lancierungsfest beobachten konnte, da gab es eigentlich, ja, es war wirklich völlig verschieden, wie die Leute reagiert haben. Also da kann man nicht sagen, du gehst am besten auf die Jungen zu oder du gehst am besten auf die Alten zu, du gehst am besten auf die zu, die irgendwie alternativ aussehen oder die geschniegelt im Anzug daherkommen. Es ist völlig verschieden.
Mich würden noch die Zahlen doch noch interessieren. Also zum Beispiel, wie viele Unterschriften hast du denn gesammelt am 1. Mai?
Ich habe jetzt so ungefähr 10 volle Bogen, also das sind Größenordnung 80 Unterschriften.
An einem Tag?
Ja.
Wie viele Stunden?
Ich war 5 Stunden dort, aber ich habe nicht 5 Stunden wirklich durchgesammelt. Also ich habe auch mal Pause gemacht, ich habe auch Leute getroffen. Wenn ich gesammelt habe, lief es recht gut.
Das, was man so kennt, 20 Unterschriften pro Stunde.
Aber da muss man dran sein. Und also ich habe es auch schon erlebt, dass es einfach nicht ging, 20 pro Stunde. Ist irgendwie unterschiedlich. Also ich denke, es ist schon ein gutes Resultat.
20 pro Stunde ist sicher kein schlechtes Resultat, definitiv nicht, ja.
Wobei man natürlich am 1. Mai-Fest ein sehr politisches Publikum hat. Und das war natürlich auch noch lustig, da ist man noch ineinander hineingerannt und hat sich gegenseitig die Initiativen unterschrieben und ja.
Ah ja, was hast du denn noch unterschrieben? Oder darfst du das hier gar nicht sagen öffentlich?
Natürlich darf ich das sagen. Da werden wahrscheinlich einige Piraten nicht so glücklich sein. Den Atomausstieg habe ich noch unterschrieben.
Skandal!
Ja, das war's eigentlich schon.
Wir Piraten unterstützen ja eigentlich den Atomausstieg, aber darauf wollen wir jetzt nicht rumreiten.
Wir sind uns nicht einig.
Darf ich mich auch noch outen? Ich habe kürzlich auch was unterschrieben. Und zwar habe ich Markus Hegi getroffen. Der ist ja auf Twitter aktiv. Hegi ist ein halber Pirat. Und ich habe bei dem tatsächlich diese Energie statt Mehrwertsteuerinitiative unterschrieben.
Ja, Initiativen unterschreiben lohnt sich ja immer, weil es geht ja letztlich nicht darum, dass man damit schon die Initiative abnickt, sondern man sagt einfach, ja, es ist sinnvoll, darüber abzustimmen. Meine Frage noch an dich, Raffi. Warst du da alleine unterwegs oder organisiert ihr von BGE? Ich glaube, da gibt's jeden Monat ein Treffen der BGE-Sympathisanten. Wird da etwas organisiert? Also falls jetzt Zuhörer wirklich Feuer und Flamme sind, an wen müssten sie sich wenden? Wohin kommen? Was könnte man machen?
Nun, es gibt tatsächlich immer in Zürich am letzten im Monat das sogenannte Gazosa zum Grundeinkommen. Das ist sowas wie unser Stammtisch. Da war ich auch am Montag vor dem 1. Mai dort. Das war so ungefähr wie unser Zürcher Stammtisch zu WikiLeaks-Zeiten. Das war also kein Stammtisch mehr. Es waren sehr viele Leute dort und musste tatsächlich moderiert werden. Weiter gibt es diverse Workshops und Veranstaltungen, zum Beispiel von der Dimension Grundeinkommen in Winterthur. Ich bin dort auf einer Mailingliste und ich wurde am letzten Gazosa auch gebeten, diese Ankündigungen weiter zu verbreiten in der Piratenpartei. Ich habe das bisher immer gemacht auf unserer Mailingliste. Ich werde in Zukunft diese Ankündigungen auch in einen Ankündigungsthread im Forum posten.
Also alle entsprechenden Links findet ihr natürlich in den Shownotes. Ja, also hier nochmal ein Aufruf an alle, einfach an alle Leute, die das bedingungslose Grundeinkommen unterstützen wollen. Mobilisiert euch, bestellt Unterschriftenbögen, nehmt an Veranstaltungen teil und sammelt Unterschriften.
Wo gibt's die Bögen?
Die Bogen gibt es unter bedingungslos.ch. Und das haben wir auch noch diskutiert wegen Sammlungsaktionen. Wir haben noch eine relativ schlechte Online-Infrastruktur dort. Es ist ein Workshop geplant für das Organisatorische, das Technische bei dieser Unterschriftensammlung. Und ich werde dort ganz sicher auch die typisch Pirat halt einbringen, dass ein Wiki nicht schlecht wäre, wo man solche Termine eintragen kann. Ich habe das bereits kurz angesprochen am Gazosa und bin auf offene Ohren gestoßen dort.
Also es geht vorwärts, dann wünschen wir dem mal viel Glück. Wenn keine weiteren Fragen mehr sind, gehen wir zum nächsten Thema, das ist News aus den Medien. Es war ja so, dass in letzter Zeit die Piratenpartei etwas häufiger in den Medien, vor allem in den deutschen Medien war, aber auch in den Schweizer Medien. Und zwar hatten wir da einige Auftritte. Ich glaube, wir waren im Radio und wir waren mal wieder bei Joyce und sogar bei 10 vor 10. Was gibt's da zu berichten, Thomas?
Ja, nachdem wir ja das letzte Mal noch davon berichtet haben, Jacopo Müller, da waren wir sogar im Fernsehen, dann war Pascal Glor gestern Abend, also wenn ihr das jetzt am Sonntag hört, ist das schon 5 Tage her, war Pascal Glor bei 10 vor 10, ganz kurzer Auftritt.
Und er hat gelacht.
Und er hat gelacht. Worüber hat er denn gelacht, Dönny?
Er hat über die Frage gelacht. Die war echt nicht so, wie soll ich sagen? Ich will es nicht beleidigen. Ihr könnt euch das Adjektiv denken.
Keine Chance gegen Twitter und Co.
Ah, Länder, Moment mal, dass man sich in einem Land registrieren muss. Dass man eine Firma in dem Land haben muss für Twitter, sowas.
Genau, also der Vorschlag war, dass man Twitter und Facebook zwar verpflichten sollte, dass sie einen Sitz in der Schweiz haben. Und man stelle sich das vor, diese Pflicht würde für alle Webseiten gelten, dass sie in allen Ländern, in denen sie gesehen werden, einen Sitz haben müssten. Also zum Beispiel meine Webseite auch. Also ich müsste in jedem Land der Welt einen Sitz haben. Wie lächerlich das ist.
Ich wollte es eigentlich mit Ironie versuchen.
Dann versuch's mit Ironie, die muss man eher ankündigen.
Ist eine geniale Idee, in jedem Land eine Firma gründen. Das kurbelt die Wirtschaft an. Ist doch genial. Ich bin dafür.
Also wie man sieht, es ist ein furchtbarer Vorschlag und so hat es auch Pascal Glor verstanden. Er konnte nur noch lachen und hat dann auch gesagt, wie stellen Sie die sich das eigentlich vor? Und das ist eigentlich das, was die Piraten ja immer wieder aufbringen. Die Leute haben immer noch nicht begriffen, wie grundsätzlich anders das Internet funktioniert. Und sie versuchen auf Biegen und Brechen die alten Regeln zu retten. Das ist wirklich tragisch eigentlich, wie unflexibel die Menschen sind.
Ich denke, wir könnten es auch noch einmal für alle festhalten. Also, es gibt das Internet. Es gibt aber kein Internet, ja, aber. Das existiert nicht. Es gibt das Internet, man kann es nicht filtern. Man kann nicht sagen, in einem Land ja, im anderen Land nicht. Nein, das Internet ist überall. Und es wird immer Wege geben, dass es überall ist.
Genau, und das war der große Auftritt in 10 vor 10. Gratulation an Pascal. Gestern Abend hat Kai Reuter gegen Reto Burrell, Präsident der musikschaffenden Schweiz und selbst Musiker, diskutiert und er hat sich wirklich gut geschlagen. Es war sein allererster Auftritt und es war sehr, sehr interessant und spannend. Er hat versucht, die typischen Klischees außen vorne zu lassen. Es gab nur einen Apfelvergleich und es ist wirklich sehenswert. Wir werden den Link auch in den Shownotes schicken. Und dann hatte ich letzte Woche einen Auftritt noch bei Radio 1. Das ist der Radiosender von Roger Schawinski. Der macht die Sendung Doppelpunkt. Er war letzte Woche aber leider nicht da. Er war ja in Deutschland. Das hat man vielleicht in den Medien gehört. Und sein Chefredaktor hat dann das Interview mit mir geführt, eine Stunde lang. Da konnte man die Themen der Piraten wesentlich intensiver und breiter diskutieren. Auch den Link werden wir natürlich in den Shownotes hinterlassen. Ganz besonders möchte ich auf die Musikwahl aufmerksam machen. Da gibt's zwei Songs, welche CC-Musik sind. Eine ist ein Lied bekannt aus YouTube, Canon Rock. Von Fun2, das ist ein Cover von Pachelbels Kanon in D. Das ist das am Anfang, das wird auch nicht angesagt, was es genau ist, darum erwähne ich es hier ein bisschen länger. Und dann am Schluss ein weiteres Song von Jamendo. Also wirklich hörenswert und es hat sehr viel Spaß gemacht, die Piraten mal in ganzer Länge darzustellen und nicht nur wie sonst relativ stark verkürzt.
Eigentlich war sie ja bei einem Piratenradiosender.
Ja, heute ist es ja kein Piratenradiosender und Roger Schawinski war ja leider nicht da, sonst hätte ich den Joke sicher gebracht. Aber ja, das ist natürlich ziemlich faszinierend. Ich habe auch mit dem Chefredakteur noch ein bisschen diskutiert und der meinte auch so von wegen, wir sind ja zwar vielleicht nicht ein Thema, aber doch relativ fokussiert auf wenige Themen. Da habe ich dann ihm die Gegenfrage gestellt, ja, können Sie mir eigentlich drei Themen von der GLP nennen, für was die sich einsetzen? Und da konnte er zumindest ein Thema nennen, sie sind gegen AKWs, aber dann wurde es schon schwer. Also Ich denke, wir sind also nicht so themenfixiert, wie das immer klingt. Wir haben eigentlich schon ein recht breites Programm und ich fand die Diskussion extrem bereichernd.
Ja, Programm finde ich immer so spannend. Also in Deutschland, da hat, also die Piratenpartei Deutschland, die hat ja auch immer den Vorwurf, dass sie nur so ein paar Themen haben. Ein Themenpartei, keine Themen, sie wissen nicht, was sie hinwollen. Und ich finde es einfach spannend, wenn man so guckt, dass die deutschen Piraten dann immer ein Wahlprogramm haben, das eigentlich länger ist als das Wahlprogramm anderer Parteien. Ist eigentlich schon spannend, wenn man es so technisch anschaut, jetzt so zeichenmäßig.
Ja, wir sind halt die Copy-Paste-Partei.
Stimmt, wir pasten einfach überall. Wir copien überall und pasten bei uns so.
Ja, auch der Vorwurf kommt natürlich immer wieder. Wir schaffen ja angeblich nichts. Ich denke, dieser Podcast ist durchaus auch urheberrechtlich geschützt und ich hoffe, ihr kopiert ihn so häufig wie möglich.
Lasst uns noch mal kurz über die Auftritte der Piraten in den Schweizer Medien sprechen. Wie denkt ihr, hat sich das in der letzten Zeit verändert? Also sind die Medien uns gegenüber anders? Verhalten sie sich anders? Sind sie aggressiver oder nehmen sie uns mehr ernst oder nehmen sie uns sogar weniger ernst, je nachdem, wie es gerade in Deutschland läuft?
Ich glaube, sie sind interessierter, oder Thomas?
Also ich denke, vielen ist zumindest bewusst geworden, dass es auch in der Schweiz dazu kommen könnte, dass wir relevant sind. Und ich denke, viele der Medien wollen zumindest jetzt so ein bisschen was zeigen, damit sie den Fuß in der Tür haben. Ich denke, das hat uns ziemlich viel gebracht in den letzten Wochen. Wir hatten neben den Auftritten in Radios und Fernsehen, hatten wir auch einige Auftritte in Zeitungen. NZZ hat mehrfach berichtet, wir waren in 20 Minuten, Blick am Abend. Wir waren in der Zeit, also wir waren in verschiedenen Zeitungen. Und ich denke, es geht ihnen vor allem darum, nicht den Anschluss zu verlieren. Und ich finde, das ist ein gutes Zeichen. Aber ich kann natürlich nicht so gut vergleichen mit früher. Da müsste ich jetzt Dönny fragen.
Ja, ich denke schon, dass wir jetzt vor allem bei Zeitungen, die eigentlich wirklich relevant sind, auch so vorsichtig, aber doch immer mehr erwähnt werden. Ich denke eben, sie sind neugierig geworden. Also was in Deutschland passiert, das geht natürlich an keinen Menschschaffenden vorbei. Die begegnen dem ja im Moment jeden Tag immer was Neues. Und ich denke, das lässt schon viele dann denken, vielleicht sollte ich doch auch mal thematisieren, wie es in der Schweiz steht, weil sonst kommen die anderen dann und dann hat man eine Story verpasst.
Ja, ich denke, das dürfte der Grund sein. Und das müssen wir natürlich nutzen. Ich finde, die Auftritte haben uns viel gebracht. Wir haben auch Feedback bekommen von außerhalb, Positives und natürlich auch Negatives. Wir müssen das jetzt auch noch analysieren, logischerweise, was man besser machen könnte. Aber ich denke, dass die letzten Wochen für die Piraten sehr positiv medial waren.
Ich denke grundsätzlich, Hauptsache wir sind präsent, also es braucht viel, dass es wirklich langfristig negative Auswirkungen hat.
Also ich denke, das Negativste, was wir hatten bisher, war sicher diese Spalte in Blick am Abend. Das ist definitiv nicht positiv, aber trotzdem, so viel Feedback wie auf diese Spalte hat man auch selten gekriegt. Also das hat jeder gesehen, oder?
Ja, ich hatte letzte Woche Freitag wieder mal Schule, ich bin ja an der Fachhochschule und manchmal gehe ich sogar hin. Im Moment ist vor allem Freitag, wo ich immer hingehe. Und da kam irgendwann nachmittags der Dozent rein und hat gefunden, ey, ich habe die Spalte im Blick am Abend gesehen. Ich habe eine sehr coole Aussage gemacht da. Also Twitter, ich habe da gefunden, die sollen uns halt Geld für Medientraining geben, wenn sie finden, wir sind in den Medien zu schlecht. Und das stand dann so im Blick am Abend und der Prof hat gefunden, das war eine geile Antwort, hier 10 Franken für Medientraining.
Sehr gut, das müssen wir dann natürlich in Medientraining auch investieren.
Ja, müssen wir.
Was ein bisschen an diesem Medienhype doch ein bisschen ans Eingemachte ging, ist doch, dass ich es mir nicht gewohnt bin, plötzlich meine Tweets in der Zeitung zu lesen. Da muss ich in Zukunft schon aufpassen, was ich vertweete.
Ich hatte schon mal den Tweet des Tages im Blick am Abend. Ha!
Gut, aber ich hatte nie das Ziel, den Tweet vom Tweetblick am Abend zu haben. Das ist ja eher Flo's Genre, ist auch ein Pirat, Flo Einstein. Er hat 11 Mal bereits, wenn ich mich richtig erinnere, er hat schon 11 Mal den Tweet des Abends bei Blick am Abend gehabt.
Da muss ich aufholen. Einmal ist zu wenig.
Also medial sind wir gut vertreten im Moment und das...
Ich denke eben, es ist gut, dass wir twittern. Ich finde auch, es ist gut, wenn mal was reinkommt, weil egal, ob es jetzt etwas ist, was total cool ist oder halt etwas, was wir halt dann ja nicht so cool finden, es ist doch Werbung, die Leute werden auf uns aufmerksam und wir können uns ja auf Twitter dann erklären in 140 Zeichen. Ist doch mal eine Herausforderung.
Ja, das klappt manchmal. Heute hat es mal wieder nicht geklappt. Ich wurde kritisiert.
Gut, man lernt es. Also ich finde es immer sehr, sehr krass, wie man irgendwie, wenn man selber sich etwas eingewöhnt, das immer wieder macht und immer wieder versucht, wie man lernt, wie man in 140 Zeichen etwas sagen kann, was man sonst vorher in viel mehr Zeichen gesagt hätte. Also man lernt schon etwas, sich präziser auszudrücken schriftlich.
Ist das also gratis Medientraining?
Ich würde sagen, also ich würde mich darauf einlassen und es versuchen. Es kommt gut.
Also dazu ist mir auch noch aufgefallen am 1. Mai. Ich bin natürlich entsprechend angeschrieben, also mit dem Piraten-T-Shirt dort gewesen. Ich wurde auch ziemlich oft auf das angesprochen von den Leuten, von den Passanten.
Inwiefern, wie wurde es angesprochen?
Die Leute waren interessiert und haben gefragt, ja, wie läuft es bei euch in der Schweiz und so. Also die Leute waren interessiert.
Wenn wir mit Medienschaffenden sprechen, habt ihr das Gefühl, dass diese Journalisten oder Medienleute tatsächlich unsere Papiere, Programm gelesen haben? Oder lesen die eigentlich nur, was andere Journalisten über uns geschrieben haben?
Ich denke, eine Mischung. Sie haben ja einerseits dieses Journalistennetz, das ist ja so eine Plattform, wo alle Artikel, die da mitmachen, also sind sehr viele Zeitungen drin und die kann man auch durchsuchen. Das heißt, viele, die geben natürlich Piratenpartei Schweiz ein oder den Namen von uns, also meinen oder Thomas. Und dann finden die ganz viele Artikel über uns und sie referenzieren eigentlich schon recht oft alte Artikel, sagen, ja, da haben sie doch gesagt und wie ist es denn jetzt und wie ist es rausgekommen? Andererseits informieren sie sich auf unserer Webseite oder sie fragen sonst einfach irgendwas, also ohne jetzt irgendwie was gelesen zu haben, sondern sie fragen dann halt einfach offen, ja, was wollt ihr überhaupt und so, also so als ob sie noch gar nichts gelesen hätten.
Also ich glaube, es gibt nicht viele Medienschaffenden, die unser Urheberrechtspapier wirklich mal gelesen haben.
Gut, ich verstehe es.
Ich auch, es ist lang. Aber wer sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen will und nicht einfach sagen will, ihr wollt doch alles gratis, müsste das eigentlich nur lesen. Da drin steht sehr, sehr viel, sehr detailliert. Und dann kommt man auch nicht mehr auf Aussagen wie, ihr wollt doch einfach alles gratis.
Oh, da ist mir jetzt auch noch gerade was eingefallen. Leute, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, wir haben auf einmal unsere Meinung geändert, dann ist es wohl eher so, dass ihr die falsche Meinung gelesen habt in der Zeitung und nie unser Parteiprogramm und unser Positionspapier zum Thema Urheberrecht gelesen habt. Dann lest einfach nochmal nach und erkennt, dass wir das schon immer wollten, dass wir nicht einfach mal die Meinung geändert haben. Und wir wollen nicht alles gratis, einfach so. Das ist nicht das Anliegen grundsätzlich.
Gut, aber das ist natürlich auch so, selbst unsere Gegner werden natürlich oft nicht so zitiert, wie sie das eigentlich mal gesagt haben. Die Medien spielen schon die Aufhetzer. Also es ist schon so, die Medien sind daran interessiert, möglichst die beiden Positionen weit auseinanderzudrücken, selbst wenn sie es nicht sind.
Ja klar, sie wollen fronten, weil darüber berichtet es sich ja viel schöner.
Also meine Frage ging in die Richtung, ob sich die Journalisten für Interviews mit uns vorbereiten. Es schließt eigentlich an die Diskussion vorher an, wie professionell sind wir? Also welche Professionalität wird von uns erwartet? Wie müssen wir in Medien auftreten? Aber ich erwarte, dass ein Journalist sich entsprechend vorbereitet, wenn er ein Interview führt. Und wenn er das nicht macht, ist das ein ganz klares Zeichen für einerseits fehlende Professionalität, vielleicht auch verstehbar unter dem Zeitdruck, kann ich gern eingestehen. Und andererseits ist es natürlich auch eine Unhöflichkeit uns gegenüber. Also man kann sich's irgendwie leisten. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass bei anderen Parteipräsidenten, vielleicht sogar der Bundesratsparteien, eine derartige, ja, Unvorbereitetheit normal ist?
Doch, ich glaube schon.
Es kommt darauf an, welcher Journalist hingeschickt wird. Es gibt Journalisten, ich vermute, das sind ja die Jüngeren halt, die kriegen halt die kleineren Artikel, die haben weniger Zeit, sich vorzubereiten. Dann gibt es die Journalisten, die seit Jahren bei NZZ am Sonntag eine fette Seite schreiben über irgendein Thema und die haben natürlich auch viel mehr Zeit zur Verfügung und die können sich auch viel mehr besser vorbereiten. Und diesen Unterschied merkt man natürlich. Also man merkt, ob jetzt jemand einfach mal einen Artikel beim Thema schreiben muss und nebenbei noch eine Meinung braucht oder ob jemand wirklich den Auftrag hat, jetzt etwas über uns zu schreiben.
Und es geht natürlich auch noch um den ganz grundsätzlichen Unterschied, ob das Thema sich direkt mit den Piraten bezieht oder ob wir nur um die Meinung gefragt sind. Dann sind wir natürlich nur für die Meinung interessant und Sie müssen nur wissen, ob wir dafür sind oder dagegen. Alles andere ist dann für Sie eigentlich nicht so relevant.
Genau, und ich bin fest überzeugt, das ist kein Phänomen bei uns, das ist allgemein so. Also ich glaube nicht, dass sie sich anders vorbereiten als bei der SVP oder der SP.
Aber wenn es um uns direkt geht, also jetzt zum Beispiel die Auftritte bei Jacopo Müller oder bei Radio 1, da waren alle sehr gut vorbereitet und da hätte es noch eine ganze Liste weiterer Fragen gehabt, die man einfach aus Zeitmangel dann nicht mehr tun konnte, weil die sind wirklich gut vorbereitet gewesen. Die wussten auch relativ detailliert über einzelne Punkte Bescheid und konnten auf sehr hohem Niveau mit uns diskutieren. Also das ist schon so. Auch je länger ein Interview ist natürlich, desto mehr muss er sich vorbereiten. Wenn es nur um ein Thema geht, dann muss er sich natürlich nur in diesem Bereich schlau machen. Wenn es irgendwie in die Tiefe geht, dann muss er mir wesentlich mehr recherchieren. Das ist ganz normal.
Raphael, was ist deine Erfahrung bezüglich der Vorbereitung von Journalisten für Interviews oder wenn jetzt sich jemand an dich wendet? Hast du das Gefühl, dass die vorbereitet sind?
Das kann ich sehr schlecht beurteilen, weil das, was ich gekriegt habe bisher, sind eigentlich meistens kurze E-Mails, bitte ein Interview. Und die sind dann auch meistens schriftlich gelaufen, eigentlich immer wenn es wirklich um einen Live-Auftritt oder so ging, war das vorher eigentlich Dönny oder Pascal, die das dann tatsächlich gemacht haben.
Ich denke, die Frage, die man stellen kann, wäre viel spannender. Sind die Journalisten dann bereit zuzuhören, wenn du ihnen etwas erklären willst, was sie gefragt haben? Sprich, wollen sie einfach eine Antwort oder wollen sie den Hintergrund verstehen? Da denke ich, gibt es schon viele Unterschiede und da merkt man dann natürlich auch direkt, ob jemand anruft, weil er das Gefühl hat, okay, da muss man jetzt halt die Piraten noch fragen oder ob jemand anruft, weil er das Gefühl hat, die Piraten, die haben da wirklich eine gute Meinung und die muss unbedingt rein.
Ja, es ist sicher ein Unterschied, ob jemand ein Zitat abholt oder einen Artikel drüber schreiben will.
Selbst bei Zitaten geht's beides. Es gibt diese, die rufen aus Höflichkeit an, weil man halt die Piraten zum Urheberrecht fast fragen muss, weil es die Leser erwarten, und die, die finden, es ist sehr spannend, wenn die Piraten sich jetzt da noch äußern.
Ja klar, aber man merkt ja bei der Fragestellung häufig schon, ob die Person sich eingehend mit der Position der Piratenpartei befasst hat.
Aber eben, ich finde schon wichtig, dass wir das sehen, dass es wirklich nicht um die Frage geht, wie gut haben sie sich vorbereitet, weil ich denke, Journalisten bereiten sich nicht themenspezifisch anders vor, sondern eben formatspezifisch. Wie viel Zeit haben sie dafür? Und eben mit der Frage, machen sie das aus Höflichkeit oder machen sie es, weil sie sich wirklich interessiert? Ich denke, das ist der Unterschied.
Ja, ich wollte eher das Phänomen ansprechen, das in der Zeitung geschrieben steht, Ein-Themenpartei oder schwachbrüstige Themenpartei, Piraten. Und dann findet man raus, wenn man mit diesen Leuten spricht, dass die sich eigentlich gar nicht mit dem Parteiprogramm befasst haben, sondern einfach von anderen Zeitungen abgeschrieben haben.
Ja, aber das sind einfach schlechte Journalisten, nichts anderes.
Ja, aber die Frage, die er meint, ist das wegen uns, sind sie schlecht oder sind sie einfach generell schlecht?
Also ich finde, ein Journalist, der es bei einem Thema macht, der tut es bei mehreren Themen und der ist ein schlechter Journalist.
Außerdem muss man natürlich auch sagen, auch Medien können eine Agenda haben. Also es kann auch gezielt nicht ganz so informiert werden. Ich meine, wenn die Grundstimmung ist, die sind eine Einthemenpartei, kann man das auch noch drunter schreiben, wenn man auch weiß, dass das eigentlich so nicht der Fall ist. Ich will niemandem etwas unterstellen, natürlich.
Ja, das Problem ist schon, es gibt ja da so Journalistenethik und Journalistenregeln und eigentlich darf man eben nicht das schreiben, wo man weiß, es ist falsch.
Es ist ja nicht falsch, die anderen schreiben es ja.
Ja, gut, das ist wieder die Sache mit der Rhetorik, aber ja.
Ich meine, Medien, die arbeiten natürlich ganz klar mit der Rhetorik und darum, auch wenn wir sagen, wir sind keine Einthemenpartei, dann heißt das noch lange nicht, dass die dann schreiben, sie sind keine Einthemenpartei, weil sie das sagen.
Nein, aber sie dürfen nicht als Fakt hinschreiben, wir sind eine, wenn das nicht belegt ist. Oder nicht, wenn sie es wollen, dann muss es ein Zitat von wem anderem sein, grundsätzlich.
Aber es ist ja klar, dass wir keine Ein-Themen-Partei sind, weil wir haben ja mindestens zwei Themen. Das ist Digitalwelt und Trennung von Kirche und Staat. Weil Trennung von Kirche und Staat hat mit Digitalpolitik definitiv nichts zu tun. Also mindestens zwei Themen ist offensichtlich, selbst wenn man schlecht recherchiert.
Ja, aber es ist eigentlich, es geht nicht mal um die Details, ob es jetzt sachlich gesehen wahr oder falsch ist, aber das ist mir schon aufgefallen, dass es einfach Journalisten gibt, die wollen das hinschreiben, was sie vorher gedacht haben, das soll da stehen. Und die wollen gar nicht so gesehen dem Kerngeschäft nachgehen, die Wahrheit zu finden. Und das finde ich schon problematisch.
Also bis jetzt muss ich auch sagen, mit Medien, die Arbeit, bis jetzt bin ich erst einmal ein bisschen negativ überrascht gewesen. Und auch das war nicht schlimm. Ich wurde einfach so zitiert, wie ich es wahrscheinlich gesagt habe. Ich hätte das Zitat aber so wahrscheinlich nicht autorisiert. Aber sonst muss ich sagen, es waren die Medien im Allgemeinen eigentlich sehr fair zu mir.
Ja, die Schweizer Medien, ich weiß nicht, wie es im Ausland ist, aber womit ich zu tun hatte, war auch meistens fair. Aber es gibt eben schon ein paar schwarze Schafe. Und als Positivbeispiel kann ich Daniel Gerni nennen. Der hat mal einen Artikel über uns geschrieben, der war sehr kritisch und der hat schon geschafft rüberzubringen, okay, wir sind vielleicht nicht so weit wie andere Parteien, hat ja auch gestimmt. Aber er hat nirgendwo irgendwas hingeschrieben, was nicht wahr wäre, sondern er hat es dem Leser frei zur Interpretation überlassen und einfach verschiedene Punkte, also so Pro- und Kontrapunkte immer gegenübergestellt und als Gesamtbild journalistisch perfekt und trotzdem hat er den Eindruck vermittelt. Und da war es ja auch total in Ordnung, weil es war neutral geschrieben.
Also wir sehen, wir lernen und die Medien müssen vielleicht auch noch was lernen und ich denke, das ist ein Prozess, durch den wir durchgehen müssen.
Ja, ich wollte noch das Negativbeispiel Aargauer Zeitung bringen, aber ich denke...
Jetzt hast du es ja schon genannt, jetzt kannst du es aber auch bringen.
Stimmt. Ja, also Aargauer Zeitung, das war ja auch lustig, da hat ein Journalist angerufen und er hat sich gemeldet mit Guten Tag, ich rufe an, wegen, man kann es nicht anders sagen, wegen eurer Wahlschlappe. Und da wusste ich schon, okay, das wird ein eher kritischer Beitrag. Er hat mich dann auch sehr viele Dinge gefragt, er hat auch gefragt, ob ich wieder antrete und so, da habe ich natürlich zu diesem Zeitpunkt schon gewusst, nein, ich trete nicht mehr an. Und er hat dann schon beim resultierenden Artikel meine Zitate hingeschrieben, genauso wie ich sie autorisiert habe, aber um die Zitate herum einfach den größten Müll geschrieben. Also ich habe das noch nie erlebt vorher, dass ein Journalist so viel einfach dazu erfunden hat. Da war jetzt wirklich nichts wahr, was da stand.
Außer die Zitate.
Außer meine Zitate, die waren korrekt, genau.
Da wissen wir wenigstens, mit wem wir nicht mehr zusammenarbeiten.
Ja, Journalistennamen gibt's beim Artikel unten dran.
Okay, also das wäre mal positiver und mal negativer Erfahrungsbericht. Ja, ich glaube, dann kommen wir langsam zu einem Ende dieses Podcasts. Noch eine kurze Mitteilung in eigener Sache. Ja, der Podcast Pirate FM braucht dringend Unterstützung. Also wenn ihr denkt, ihr hättet vielleicht Lust oder Spaß dran, wie wir hier über Themen zu diskutieren, vielleicht Podcast selber aufzunehmen, zu schneiden, zu recherchieren, ja, meldet euch. Hilfe ist immer willkommen und das ist eine spannende und interessante Sache, mittendrin und dabei zu sein. Ja, meldet euch. Ansonsten möchte ich mich ganz herzlich für diesen Podcast bedanken. Für euch dabei waren natürlich die Moderatoren, das war Thomas Bruder.
Tschüss, Samme.
Dünni Simone.
Ciao, Samme.
Als Gast hatten wir heute Raphael Herzog.
Hallo.
Und Stefan Töni.
Hallo.
Meine Wenigkeit wie immer Michael Greger. Dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit und hört beim nächsten Parrot FM News wieder rein. Tschüss.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spass gemacht wie uns. Ihr findet weitere Informationen zu dem Thema in unseren Shownotes auf dem Blog. Wir würden uns riesig freuen über euren Kommentar direkt auf unserem Blog via E-Mail an parrot.fm@piratenpartei.ch, auf iTunes, via Twitter, auf Google+, via Briefpost, via Rauchzeichen, via Trommelwirbel oder was euch sonst alles einfällt. Wir hoffen, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heisst auf Parrot FM.
News.
Und der will auch noch seinen Senf dazugeben.
Parrot FM ist ein unabhängiges Medium der Piratenpartei Schweiz. Die gemachten Aussagen müssen nicht mit der Meinung der Piratenpartei übereinstimmen. Wir garantieren, dass alle Bits und Bytes, die in diesem Podcast verwendet wurden, artgerecht gehalten wurden.
Parrot FM.